Das wirklich wahre Leben. Vielleicht haben Sie sich gefragt, wie kommen die auf so einen Titel, das wirklich wahre Leben? Nun, ich muss zugeben und verraten, wir haben den Titel geklaut von einer Komiksendung, die einige vielleicht sogar kennen, vielleicht vor allem die Leute aus Norddeutschland und die den WDR gucken. Das wirklich wahre Leben, der Held ist der arbeitslose Ditsche, der am Tresen eines Hamburger Imbisses über das Leben und die Welt sinniert in einer Eppendorfer Grillstation. Die in Hamburg wohnen, können ja mal hinfahren. Dieser Ditsche, der ist nur sehr eigenwillig gekleidet mit gestreiftem Bademantel, Jogginghose und Badelatschen. Und er hat auch sehr eigenwillige Ansichten, dieser Ditsche. Er hat immer so eine Bierflasche in der Hand und sagt, das perlt. Und er hat die Bildzeitung unterm Arm und dann legt er los im Hamburger Dialekt. Immer hart an der Grasnarbe des Alltags vermittelt er dem Zuschauer, das ist das wirklich wahre Leben. Und natürlich weckt Ditsche auch unser Mitleid, denn er ist, wie könnte das in Hamburg anders sein, ein treuer Anhänger des HSV. Die Evangelien führen uns nun ganz ohne Ironie und Klamauk, ganz ohne Bier und Bildzeitung, aber noch viel echter an das wirklich wahre Leben heran. Das wirklich wahre Leben. Und zwar nicht nur an das wirklich wahre Leben, damals zur Zeit, als Jesus gelebt hat hier auf der Erde, sondern, ich hoffe, wir werden das sehen, an das wirklich wahre Leben auch heute bei uns. Wenn wir manche Kunstwerke dagegen anschauen, wie dieses Bild von Leonardo da Vinci, dann gewinnt man den Eindruck, ja, das Neue Testament und Jesus, das ist sowas ätherisch Schwebendes ganz weit weg. Immerhin wurde dieses Bild Ende letzten Jahres für 450 Millionen Dollar versteigert. Also ein Leonardo da Vinci für 450 Millionen Dollar. Es trägt den Titel Salvator Mundi. Er hat hier die Weltkugel, der Christus dieses Bildes, er trägt hier die Weltkugel in der Hand. Aber das Ganze wirkt sehr unwirklich, sehr fern, sehr, sehr abgehoben. Und wie anders ist dagegen der Realismus der Bibel? Und gerade deswegen kommen uns die Texte sehr nahe. Sie kommen uns oft unbequem nahe, weil Gott mit seinen Texten unser eigenes Herz antastet. Und das wollen wir nicht immer. Und je näher wir an den Texten dran sind, umso näher ist Gott an unserem Leben dran. Und darum wollen wir jetzt gleich in den ersten Abschnitt hinein, heute Morgen, Matthäus 15, Vers 1 bis 16, Vers 20. Das ist wahrlich ein großes Stück Text und wir wollen versuchen, eine Schneise dorthin durchzulegen. Und Sie finden in Ihrer Mappe dazu entsprechendes Informationsmaterial, einmal die Gliederung. Ich empfehle sehr, diese Gliederung zu verfolgen während der Bibelarbeit. Das ist auf Seite 20, findet sich das. Vorder- und Rückseite, da können Sie auch Ihre Notizen einfügen und wir brauchen auch die Skizze davor, nämlich den Überblick über das Matthäus-Evangelium insgesamt. Und dann hoffe ich, dass wir beieinander bleiben mit Hilfe dieser Gliederung und dass ich Sie gut durch diese beiden Kapitel hindurch navigieren kann, damit Sie dann selber auch weiter studieren können und Gott in diesen Versen suchen können und Gott durch diese Verse zu ihnen spricht. Zwischen Hoffnung, Hass und Heuchelei, Streit um Jesus. Es weht ein rauer Wind durch diese Verse, wie wir gleich sehen werden. Der Streit um Jesus gewinnt an Schärfe. Und die Schärfe dieses Streits, die bekommen auch wir, die Schärfe dieses Streits um Jesus und sein Wort, die bekommen auch wir im Jahr 2018 deutlich zu spüren. Dieser Herr, den Sie dort sehen, ist der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, der Bundestagsabgeordnete Michael Roth. Er hat vor wenigen Tagen erst muslimische Hassprediger mit evangelikalen Christen verglichen. Und dann hat ein aufmerksamer Journalist über Twitter gefragt, diesen Herrn Roth, ob denn ein Islam, der zu Deutschland gehöre, auch Hassprediger in den Moscheen mit einschließe. Und Roth antwortete darauf, der Islam mit den Hasspredigern, der gehört genauso wenig zu Deutschland wie der evangelikale Fundamentalismus. sagt also der Staatsminister im Auswärtigen Amt. Und auf die Nachfrage eines Twitter-Nutzers, was denn für ihn evangelikaler Fundamentalismus sei, den er mit den islamischen Hasspredigern gleichsetzte, verlinkte Roth auf einen Beitrag der Bundeszentrale für politische Bildung über den Evangelikalismus. Und in diesem Beitrag der Bundeszentrale für politische Bildung, die also auch mit unseren Steuergeldern finanziert wird, heißt es, dass ein zentrales Merkmal für fundamentalistische Bewegungen ein wörtliches Bibelverständnis sei. Also jetzt wissen wir, wer ein wörtliches Bibelverständnis vertritt, ist nahe dran an die muslimischen Hasspredigern. Radikale Moslems gleichgesetzt mit evangelikalen Fundamentalisten, und das sind solche, welche die Bibel wörtlich nehmen. Und genau das fordert Jesus von uns in Matthäus 15. Ein wörtliches Ernstnehmen der Bibel und ein deutliches Unterscheiden der Bibel gegenüber allen menschlichen Traditionen. Und jetzt steigen wir ein, Matthäus 15, ab Vers 1. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat geboten und gesagt: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber sagt: Wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihegabe bestimmt, also für den Tempel, was dir von mir zugute kommen sollte, der braucht auch seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben. Innerhalb des Matthäus-Evangeliums, das wird gleich sehr deutlich werden, sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo die Spannung um Jesus und der Konflikt zwischen Jesus und seinen Gegnern immer schärfer wird. Einige Ausleger sprechen von einer voranschreitenden Polarisierung. Das heißt, die dafür sind, sind immer bewusster dafür, und die dagegen sind, sind immer bewusster und klarer und entschiedener dagegen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir kurz auf die Skizze davor schauen, nämlich auf den Gesamtüberblick zum Matthäus-Evangelium. Ist auch ein besonderer Service. Wir befinden uns im zweiten Hauptteil. Hauptteil 1, der Dienstantritt des Königs, die Frühzeit seines Wirkens in Galiläa. Und im zweiten Hauptteil, der in Kapitel 11 beginnt, sehen wir jetzt den umstrittenen König, wie Jesus um Israel ringt. Und das alles spielt sich ab in Galiläa. Also auf der Rückseite findet sich auch diese Karte nochmal angedeutet. Hier in diesem Bereich, um den See Genezareth herum, Kapernaum, Nazareth. Das ist das Gebiet, in dem wir uns heute Vormittag aufhalten werden. Und es spitzt sich der Konflikt zu. Und unser Einstieg in Kapitel 15 ist der Punkt, wo die Pharisäer offen auftreten. Sie haben schon vorher durch einzelne Personen immer mehr wieder Nadelstiche gesetzt. Die Zeit in Galiläa neigt sich auch dem Ende entgegen. Das wird auch deutlich werden im Laufe unserer Auslegung. Und jetzt tritt also das religiöse Establishment offensichtlich und offiziell auf den Plan. Das sehen wir hier in Vers 1. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem. Also aus der Zentrale haben sie jetzt offensichtlich eine Delegation geschickt, die für Ordnung sorgen soll. Und jetzt haben wir hier in Kapitel 15 diesen klaren Gegensatz vor uns: trotzige Traditionalisten und eine hoffende Heidin. Trotzige Traditionalisten und eine hoffende Heidin. Und dann werden wir in diesem Kapitel sehen, die Täuschung menschlicher Heilslehren, die Tücke menschlicher Herzen, den Trost menschlicher Hilflosigkeit und dann noch einmal die Taten des göttlichen Heilands. Also Kapitel 15, 1 bis 9, die Täuschung menschlicher Heilslehren. Was diese Pharisäer vertreten, ist der Herrschaftsanspruch der Tradition. Ihr haltet nicht die Überlieferung der Väter. Und Jesus macht deutlich in Vers 9, das sind Menschengebote. Man muss wissen, seit der Rückkehr aus dem Exil hatte das Volk Israel, vor allem die religiöse Führung, eine zusätzliche mündliche Tradition zusätzlich zum geschriebenen Wort Gottes erarbeitet. Die wurde gesammelt in der sogenannten Halacha. Halacha, das heißt übersetzt etwa Wegbestimmung. Da war diese Tradition gebündelt und gleichwertig neben das Alte Testament gestellt. Und in dieser Halacha findet sich auch die Forderung, die die Pharisäer hier Jesus gegenüber vorbringen, nämlich, dass man sich vor den Mahlzeiten rituell zu waschen habe. Das war nicht im Alten Testament vorgegeben. Da musste man in der Regel die Unterarme und die Hände vor dem Essen ausführlich spülen. Das lehnte sich an die Waschungen der Priester. Man lehrte, das sei wichtig für die Reinheit vor Gott. Schließlich würde man ja auch beten zu den Mahlzeiten, da müsse man rein sein vor Gott. Und dazu war dieses Ritual nötig, also ein eindeutiger Zusatz zu dem, was Gott offenbart hatte. Und trotzdem bekamen diese Gebote der Ältesten die gleiche Autorität wie die Bibel selbst. Klammer auf, das ist ein weiterer Punkt, der die Nähe des Denkens der Pharisäer und der römisch-katholischen Kirche zeigt. Die Bibel und die kirchliche Tradition, was die Synoden beschlossen haben und was das aktuelle kirchliche Lehramt heute sagt, haben die gleiche Autorität. Im Trienter Konzil, das ja auf die Reformation die offizielle katholische Antwort formulierte, heißt es, der außerbiblischen Überlieferung solle, Zitat, mit dem gleichen Gefühl der Dankbarkeit und der Ehrfurcht begegnet werden wie der Bibel selbst. Und so lehrt es die römisch-katholische Kirche bis heute, also die Gleichwertigkeit von kirchlicher Tradition und biblischer Offenbarung. Hier haben wir schon mal einen Blick auf den See Genezareth, um den herum sich das alles abspielen wird heute. Und so heißt es etwa in diesem von Bernhard Meurer herausgegebenen JUKAT, also ein Jugendkatechismus, der die katholische Lehre jugendgerecht aufbereitet. Woher wissen wir, was zum wahren Glauben gehört? Den wahren Glauben finden wir in der Heiligen Schrift und in der lebendigen Überlieferung der Kirche. Und die Pharisäer hätten gesagt, den wahren Glauben finden wir in den Schriften von Mose und den Propheten und in der lebendigen Überlieferung der Halacha. Und dann heißt es dort weiter im JUKAT auf die Frage, kann sich die Kirche in Glaubensfragen irren? Können sich die Pharisäer in Glaubensfragen irren? Können sich die Ältesten in Glaubensfragen irren? Und die Antwort heißt nein. Die Gesamtheit der Gläubigen kann nicht irren, wie die Jünger Jesus von ganzem Herzen geglaubt haben. So kann sich ein Christ ganz auf die Pharisäer, nein, auf die Tradition der Ältesten, nein, auf die Kirche verlassen. Gemeint ist natürlich die römisch-katholische Kirche, wenn er nach dem Weg zum Leben fragt. Das ist das Denken. Und Jesus zeigt jetzt, wie diese Aufwertung der menschlichen Überlieferung letztlich immer in den Gegensatz zum offenbarten Wort Gottes führen muss. Er beantwortet und sprach, Vers 3, warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Er sagt, ja, okay, ich übertrete die Satzung der Ältesten, aber ihr übertretet Gottes Gebot. Und dann bringt er ein Beispiel für das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Offensichtlich hatte Jesus praktische Beispiele vor Augen und wir finden diese praktischen Beispiele auch in der jüdischen Tradition, etwa im Talmud finden sich später entsprechende Hinweise. Wenn jemand sagte, ich opfere Gott Korban, diese Formulierung, dieses aramäische Wort finden wir auch in der Parallelstelle in Markus 7, Vers 11. Ich opfere Gott, dann war das wie ein Gelübde. Und wenn er dem, was er eigentlich seinen Eltern geben musste, um sie zu versorgen, wenn er davon sagte, ich opfere Gott, dann stand das offiziell dem Tempelschatz zur Verfügung und es war nach der mündlichen Tradition so, okay. Was aus den Eltern wurde, wie die dann mit ihrer Altersversorgung klarkamen, wie die dauerhaft für Haus und Nahrung sorgen konnten, das war dann egal. Und Jesus zeigt an diesem Beispiel, wie sich das Menschengebot letztlich gegen das Gottesgebot stellt. Das heißt nicht, dass menschliche Traditionen immer falsch sind. Das heißt nicht, dass menschliche Regelungen in jedem Falle abzulehnen sind. Aber es heißt, dass jede menschliche Tradition, auch in unseren Gemeinden, dem Wort Gottes untergeordnet werden muss und immer wieder am Wort Gottes zu messen ist. Das Problem waren ja nicht die Waschungen als solche. Es schadet ja niemandem, wenn er vor dem Essen die Hände wäscht. Das Problem war die Autorität, mit der diese Reinigungsriten gefordert wurden als Gottes Gebot. Und das müsse man tun, wenn man ein wahrer Gläubiger sein wolle. Das war eine angemaßte Autorität, mit der der Mensch neue Gesetze erfindet und sie neben Gottes Wort stellt. Und was passiert? Auf diesem Wege verstrickt sich, das zeigt Jesus hier, der Mensch in Heuchelei. Und das ist das dritte, Verse 7 bis 9, gefangen in Heuchelei. Und Sie merken, Sie haben diese Untertitel immer auf ihrem Gliederungszettel. Ihr Heuchler, sagt Jesus in Vers 7. Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht. Und dann kommt dieses Zitat aus Jesaja 29, Vers 13. Noch ein Hinweis, also einige Belegstellen finden sich hier unten dann, quasi in den Fußnoten jeweils den Bibelversen aus Matthäus zugeordnet. Also Jesaja 29, Vers 13 steht dann hier auch. Jesaja hat es treffend von euch geweissagt, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir, vergeblich verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Also weil sie Lehren in einer Weise mit Autorität vortragen, als wäre es Gottes Gebot, obwohl es nur Menschengebote sind. Das ist Heuchelei. Heuchelei bedeutet nicht nur einfach sich zu verstellen. Sagen wir oft, das ist ein Heuchler, der ist nicht offen, der ist nicht ehrlich, sondern Heuchelei ist mehr. Heuchelei, wie Jesus sie hier benennt, bedeutet mehr Schein als Sein. Heuchelei bedeutet viel äußere Frömmigkeit, die aber nur die innere Sünde und Leere überdeckt. Heuchelei bedeutet mehr im Schaufenster, als im Laden wirklich da ist. Jesaja bedeutet, Heuchelei heißt Mund und Lippe, da ist viel, da wird viel Show gemacht, ist viel Performance. Aber das Herz ist fern von Gott. Und jetzt müssen wir fragen, wodurch wird dieser Schein erreicht? Wodurch wird dieser Eindruck erweckt, dass der Laden voll wäre, so wie das Schaufenster? Durch die Einhaltung menschlicher Regeln und Traditionen und Ideologien. Dadurch wird dieser Schein erreicht. Man übernimmt oder stellt selbst auf bestimmte Regeln, Rituale und Traditionen und hält sich an die, so gut es eben geht. Und die Folge ist eine doppelte Täuschung. Ich täusche zum einen die anderen, was ich doch für ein religiöser Mensch bin. Und was haben die für einen Respekt vor mir, der ich das alles so einhalte in meiner christlichen Praxis. Aber das wäre doch nicht so schlimm, dass ich die anderen täusche, obwohl es nicht gut ist. Doppeltäuschung. Das Schlimmste ist, dass ich mich früher oder später selbst täusche. Und das ist gefährlich. Dass ich das selber glaube. Dass ich selber meine, es sei alles in Ordnung, weil ich das ja alles so praktiziere und mitmache. Und ihr Lieben, diese seelengefährdende Täuschung, Täuschung menschlicher Heilslehren geht von allen menschlichen Heilslehren aus. Da gibt es die klassischen Religionen, aber es gibt auch das, was wir Zivilreligion nennen. Was glaubt ihr denn, warum viele Leute so angepiekst reagieren, wenn man mal bestimmte Konzepte etwa der Asylantenhilfe mit sachlichen Argumenten in Frage stellt? Weil es diese säkulare Werkgerechtigkeit angreift, mit der man sich brüstet, mit der man sich selbst davon überzeugt, ja ein guter Mensch zu sein und viel für die Gesellschaft zu tun. Woher kommt es denn, dass viele Zeitgenossen ihr gesellschaftliches, ihr soziales Engagement so zur Schau stellen? Sie müssen mal die Regionalzeitung, also so die Dorf- oder Ortszeitung lesen, wenn dann der Bürgermeister immer mit irgendwelchen verdienten Mitbürgern dasteht und Urkunden überreicht für aufopferungsvolles ehrenamtliches Engagement. Klammer auf, es ist sehr gut, dass wir Ehrenamtliche in der Gesellschaft haben. Wir brauchen sie und man soll das auch ehren und achten. Das meine ich gar nicht. Aber ich meine, es geht eine Gefahr davon aus, wenn diese Zivilreligion dazu führt, dass ich mich selber täusche und denke, was für ein guter Mensch ich doch bin, mit dem Gott zufrieden sein kann. Ich habe vor wenigen Tagen gefunden in der Lokalpresse, da wurde eine Frau Weber geehrt für ihr Engagement. Sie bekam eine Medaille für vorbildliche Verdienste um den Nächsten. Eine Medaille für vorbildliche Verdienste um den Nächsten. Und dann wird sie auch hier so schön dargestellt. Und dann ist da eine stellvertretende Bürgermeisterin oder sowas ähnliches, die das überreicht, und Regionspräsidentin, eine stellvertretende Regionspräsidentin, und dann wird das hier aufgeführt, ja. Langjähriges, uneigennütziges, hilfsbereites Wirken, sie habe einen besonderen Beitrag zum Gemeinwohl geleistet, sie begleitet mobilitätseingeschränkte Senioren zur Heiligen Messe in der Hauskapelle, des Weiteren begleitet sie Senioren regelmäßig beim Besuch kultureller Veranstaltungen, geselliger Feste, und sie unterstützt den monatlichen Singkreis und leistet tatkräftige Hilfe bei den Festen und Veranstaltungen des Seniorenzentrums. Das ist ja schön, dass sie das tut. Und sowas muss eine Gesellschaft auch achten. Aber es wird problematisch, wenn das im Sinne einer Zivilreligion dem Menschen dann bestätigt, du bist gut, du hast sogar eine Medaille für Verdienst um die nächsten Jahre, dann kann es ja mit dir so schlecht nicht aussehen. Und Jesus sagt, der Pharisäer ist der Prototyp für einen, der gefangen ist in Heuchelei. Nun muss man sehen, dass ja bis in unseren Sprachgebrauch hinein der Pharisäer als Synonym für Heuchler steht. Der Pharisäer gilt als Synonym für Heuchler. Und ich habe das neulich unserer Gemeinde schon gezeigt, das kann man an einem beliebten Getränk nachweisen, das unter dem Namen Pharisäer in vielen Cafés angeboten wird. Ich will jetzt allen den Mund wässrig machen. In dieser Tasse befindet sich gesüßter Kaffee, eine Haube von Schlagsahne, Schokostreusel, was ich besonders liebe, obendrauf. Und drinnen aber, und das ist das Entscheidende, ein kräftiger Schuss Rum. Der Name geht zurück auf einen Pastor aus Nordfriesland, der so asketisch lebte, dass man in seiner Gegenwart keinen Alkohol trinken durfte. Bei einer Taufe bedienten sich etliche Gäste dann dieser List. Sie bereiteten das oben beschriebene, beziehungsweise hier gezeigte Getränk zu, wobei die Sahnehaube verhinderte, dass der Rum im heißen Kaffee verdunstete und es nach Alkohol roch. Selbstverständlich bekam der Pastor nur seinen normalen Kaffee mit Sahne. Hat er selber Schuld. Und als er die Sache dann entdeckte, soll er ausgerufen haben, oh ihr Pharisäer, das heißt, oh ihr Heuchler, ihr täuscht etwas vor, was in Wirklichkeit so gar nicht stimmt. Nun, solange wir anderen etwas vortäuschen, wie gesagt, geht es noch. Aber wenn wir selbst uns täuschen, dann wird es gefährlich für unser Herz. Und das war das Problem. Und Jesus hat die Pharisäer öffentlich als Heuchler bezeichnet. Die hatten ursprünglich ein gutes Ziel verfolgt, diese Pharisäer. Die waren um 200 vor Christus gegründet worden, um Israel gegen die heidnische Überfremdung ihres Glaubens zu schützen. Sie stemmten sich gegen die griechisch-syrischen Könige, die das Land mit einer heidnischen Religionspolitik überzogen und massiv Religionsvermischung betrieben. Sie waren konservativ in guter Hinsicht, die Pharisäer. Und als Jesus dann plötzlich auftrat, brachte sie das in eine schwierige Lage. Sie sahen einerseits diese frappierende Ähnlichkeit zwischen Jesus und dem, was das Alte Testament vom Messias sagte. Denken wir an Nikodemus, der sagte, niemand kann die Wunder tun, die du tust. Aber andererseits brachte Jesus vieles in ihrer geordneten kleinen Pharisäerwelt durcheinander. Und sie fragten sich, kann das denn richtig sein? Wenn einer so die Ordnung durcheinander bringt. Und sie haben oft, das kann man auch im Markus-Evangelium sehen, dem Jüngertrupp aufgelauert. Man sieht richtig, wie die Jünger beobachten und Jesus. Und manches, was der normale fromme Jude tat, taten die Jünger nicht. Und andersherum, sie taten manches die Jünger, was sich ein frommer Jude nicht erlaubte. Aber am schlimmsten war, dass Jesus in Frage stellte, woran die Pharisäer ihre religiöse Sicherheit festmachen wollten. Eben diese Religion der Rituale und Leistungen nach außen. Und liebe Leute, was wir hier an den Pharisäern erkennen, das ist nicht so außergewöhnlich. Das ist nur eine Variante eines typisch menschlichen Hangs, sich selbst nach außen gut darzustellen, das Gewissen durch Werkgerechtigkeit zu beruhigen. Und deswegen klammern wir uns verbissen an bestimmte Traditionen, als handelt es sich um Gottes Wort. Und manche klammern sich an eine bestimmte Art von Kleidung, die vorgeschrieben ist, und sagen, wenn du ein wirklicher Christ bist, dann musst du diese bestimmte Kleidung tragen. Und wenn du diese bestimmte Kleidung nicht trägst, dann kannst du kein echter Christ sein. Oder an bestimmte Verbote von Alkohol oder Fernsehen. Es kann sinnvoll sein, auf Alkohol zu verzichten. Es kann erst recht sinnvoll sein, den Fernseher rauszuschmeißen. Aber es ist was anderes, ob ich das aus Vernunftgründen tue oder ob ich es zu einem Gebot erhebe, dass ich auf die Ebene des Gebotes Gottes stelle und sage, nur wenn du das tust, beziehungsweise wenn du das nicht tust, dann bist du ein wahrer Christ. Andere Menschen können wir durch Heuchelei täuschen und in ihren Augen fromm dastehen. Gefährlich wird es, wie gesagt, wenn wir uns selbst täuschen. Nur einen täuschen wir damit nicht. Und das ist Jesus. Johannes 2, Vers 25, er durchschaute, was im Menschen war. Oder was Gott bei der Berufung von David sagt, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16, Vers 7. Und darauf stößt Jesus uns jetzt im nächsten Abschnitt, im nächsten Schritt. Da sagt er uns, die Entscheidung über dein Leben fällt nicht auf der öffentlichen Bühne. Die Entscheidung über dein Leben, über Gottes Urteil über dein Leben fällt nicht durch deinen öffentlichen Auftritt, durch deine Performance, dadurch, wie du vor anderen dastehst und giltst. Sondern die Entscheidung über dein Leben fällt an einem Punkt, den kein Außenstehender sieht, den du selbst nur bedingt durchschaust, du selbst, und für den du deshalb eine Spezialdiagnose durch Gott brauchst. Und deswegen redet Jesus im nächsten großen Abschnitt dann über die Tücke menschlicher Herzen. Die Tücke menschlicher Herzen. Die nächsten Abschnitte werden wir etwas schneller behandeln. Das sind die Verse 10 bis 20. Und er rief die Volksmenge zu sich und sprach zu ihnen, hört und versteht nicht, das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Da traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das Wort hörten? Er beantwortete und sprach, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lasst sie, sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden sie beide in die Grube fallen. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, erkläre uns dieses Gleichnis, also dieses Gleichnis von Vers 11, wie das mit dem Mund und dem Bauch ist und so. Und Jesus sprach, seid ihr noch unverständlich? Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird, also ins WC, in die Grube? Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist es, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Das war das Problem der Pharisäer, ihre Naivität, wie sie über das Wesen des Menschen dachten. Und darum oberflächliche Diagnose, die Verse 10 bis 14. Jesus sagt, die Speisen können den Menschen nicht in seinem Inneren verunreinigen, aber umgekehrt können Speisen auch nicht einen geistlichen Mehrwert bieten. Natürlich gab es im Alten Testament Speisevorschriften, 3. Mose 11, 5. Mose 14. Die waren darauf gedacht, das Volk Israel auch zu erziehen, ein Bewusstsein für Reinheit zu sensibilisieren bei ihnen. Die hatten ihre begrenzte Bedeutung, aber sie waren dann durch Jesu Kommen, wie wir wissen, aufgehoben worden. Und in Markus 7, Vers 19 lesen wir, damit erklärte er alle Speisen für rein. Also Jesus sagt, es kann alles gegessen werden. Es kann Blutwurst gegessen werden. Und Paulus sagt dann in Römer 14, ich weiß nicht, was es gestern zum Abendessen gab. Paulus sagt dann in Römer 14, nur aus geistlicher Rücksichtnahme, wenn ihr Leuten damit Gewissensprobleme macht, dann müsst ihr drüber nachdenken. Aber nicht, weil das in sich sündig wäre, bestimmte Sachen zu essen, sondern weil ihr möglicherweise damit bestimmten Leuten in eurem unmittelbaren Umfeld Gewissensnöte macht. Dann sollt ihr überlegen, ob ihr nicht aus Rücksichtnahme darauf verzichtet. Aber nicht, weil die Speise als solche unrein wäre. Er erklärte alle Speisen für rein, Markus 7. Und die Pharisäer laufen Sturm dagegen in Vers 12. Sie erklären das für eine Irrlehre. Und die Jünger merken das. Und sie fragen dann Jesus in einer ruhigen Minute, wahrscheinlich etwas ängstlich, weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das Wort hörten? Und vielleicht schwingt da auch eine Unsicherheit der Jünger selbst mit. Nämlich die Frage, sollten wir uns wirklich so total und radikal von der religiösen Tradition unseres Umfeldes lösen? Sollen wir das, was sozusagen die spirituelle Normalität in unserem klassischen Umfeld ist, sollen wir da einfach rausgehen? Ist das nicht ein bisschen zu krass, Jesus? Eine ganz vorsichtige Frage, Sie stellen sich. Muss denn der Bruch zwischen der Zeit vor Jesus und dem Reich Gottes wirklich so krass sein? Und das war die bange Frage, die die Reformationszeit genauso begleitete. Hier ein Gemälde Luther vor dem Reichstag zu Worms, wo man ihn beschwor, abzuschwören und seine Thesen, die sagten, das Wort der Bibel allein ist das Wort Gottes und Jesus allein kann retten, das zurückzunehmen. Und er stand gegen den Papst und er stand gegen den Kaiser und er stand gegen die Übermacht der theologischen Tradition. Muss man es denn so durchziehen? Und was hat Luther gesagt? Mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Das ist genau die Frage hier. Und bis heute fragen sich Christen, kann denn der Katholizismus so völlig falsch gelegen haben? Muss man das Tischtuch denn so ganz durchschneiden? muss man denn wirklich so krass zwischen wahrer und falscher Lehre unterscheiden? Zurzeit tobt in der weltweiten evangelischen Allianz ein heftiger Kampf um genau diese Frage. Und die Führung der weltevangelischen Allianz, an der auch zwei Deutsche anscheinend mit beteiligt sind, Rolf Hille und Thomas Schirmacher, fahren einen Kurs, der an bestimmten Punkten eine Annäherung bedeutet und der dem Katholizismus zugesteht, dass wer das Katholische glaubt, auch ein echter Christ sein kann. Und die Allianzen von Spanien, Italien und Malta haben einen leidenschaftlichen Brief geschrieben an die Weltallianz und haben gesagt, ihr verratet das Erbe des Evangeliums. Es geht doch um die Frage, ob Jesus genügt oder ob Jesus nicht genügt. Und das ist eben die Frage, wie entscheidend ist diese Differenz zwischen Jesus allein und Jesus plus Kirche plus Werke. Wenn man sich das klar macht, reicht der Glaube allein, was Paulus ja im Römerbrief sagt. Das Konzil von Trient, und das gilt in der römischen Kirche, lehrt, wer behauptet, der rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als das Vertrauen auf die göttliche Barmherzigkeit, die um Christi willen die Sünden nachlässt, also vergibt. Oder wer behauptet, dieses Vertrauen allein sei es, wodurch wir gerechtfertigt werden, der sei ausgeschlossen. Das heißt, die römische Kirche schließt mit ihrer Satzung den aus, der sagt, ich werde gerettet allein durch Jesus. Und man kann das auch so erklären, die evangelische Rechtfertigungslehre, also Rechtfertigung, Römerbrief, wie werden wir gerettet, wie kommen wir in den Himmel, wie werden wir Kinder Gottes, ist exklusiv. Die katholische Rechtfertigungslehre ist inklusiv. Was heißt das? Eine Kirchengeschichtlerin, Professor Wendeburg, hat das mal so erklärt. Sie hat gesagt, wenn ich Orangensaft kaufe, dann steht auf einigen Verpackungen drauf ausschließlich frische Orangen. Und auf anderen Packungen steht drauf mit frischen Orangen. Und das ist der Unterschied zwischen evangelisch und katholisch. Ausschließlich frische Orangen heißt, ich werde gerettet allein durch Jesus, allein durch seine Gnade, allein durch sein Opfer am Kreuz und allein dadurch, dass ich ihn im Glauben, mich im Glauben an ihn klammere. Das ist ausschließlich frische Orangen, exklusiv, allein aus Glauben. Und die katholische Kirche sagt, ja, ich brauche Jesus, ich brauche den Glauben, ich brauche die Gnade, aber ich brauche auch die Werke. Also mit frischen Orangen, aber nicht nur mit frischen Orangen. Und hier verläuft, wie wir es im Galaterbrief gelernt haben bei den letzten Bibeltagen, hier verläuft die Grenze, sagt Paulus, zwischen dem echten Evangelium und dem falschen Evangelium. Hier verläuft die Grenze zwischen gerettet und verloren. Hier verläuft die Grenze zwischen denen, die sagen, das Opfer von Jesus genügt ein für alle Male, und denen, die sagen, ja, es ist wichtig, aber es reicht nicht. Es muss durch die Kirche vermittelt werden und durch die Eucharistie. Und dann löst diese ganze Kombination von Gnade und Taufe eben als Tugend diese Werke aus, mit denen der Mensch sich das Heil verdienen kann, unterstützt von Gottes Gnade. Und Paul sagt, nein, Jesus allein. Ist das wirklich so heilsentscheidend, diese Differenz? Und die Bibel sagt, ja, es ist heilsentscheidend. Und Luther wusste, ja, es ist heilsentscheidend. Und Jesus sagt auch, es gibt keinen Kompromiss mit den Pharisäern. Und dann erklärt er das so, Vers 13. Jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Lass sie diesen blinden Leiter. Also, die Pharisäer werden von Gott, von Jesus verglichen mit einer Pflanze, die nicht wirklich gründlich von Gott gepflanzt ist. Und deshalb im Gericht ausgerissen wird. Das ist ein typischer Begriff für das Gericht Gottes. Und dann kommt auch noch dieses Bild von der Grube. Wenn ein Blindenleiter den anderen leitet, wenn einer, der nicht wirklich dem allmächtigen Gott ganz vertraut, einen anderen leitet, der auch nicht dem allmächtigen Gott ganz vertraut, dann landen sie beide in der Grube. Ein Bild für Gottes Ferne und Gericht. Und deswegen sagt Jesus dann, lass sie. Lass sie, Pharisäer. Er sagt nicht, gebt sie auf. Jesus hat ja selbst immer wieder um Einzelne gerungen. Aber er sagt, lasst sie, lasst euch nicht verunsichern. Lasst euch nicht wankend machen. Lasst euch nicht einreden, dass sie recht hätten. Lasst euch nicht einreden, dass dieser Unterschied unbedeutend wäre für gerettet oder verloren. Lasst sie. Und dann erklärt er, wo das Problem liegt, an dem die Pharisäer scheitern. Das sind die Verse 15 bis 20, was die Wurzel allen Übels ist. Ab Vers 17, begreift ihr auch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt, in den Abort geworfen wird, was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Also nicht die Speise ist das Problem. Paulus schreibt in 1. Korinther 6, die Speise, den Bauch und den Bauch der Speise. Speise ist vergänglich, Speise kann aber mit Danksagung genossen werden. Das Problem ist nicht das Essen, sondern das Problem ist, was aus dem Mund hervorgeht, Vers 18. Worte gehen hervor als Ausdruck von Denken und die kommen aus dem Herzen. Die Bibel macht immer wieder deutlich, das Herz ist das Zentrum unserer Existenz. Das Herz ist ein multifunktionales System. Hier ist Denken, hier ist Wollen, hier ist Streben, hier ist alles grundgelegt gewissermaßen. Und deswegen, liebe Freunde, ist unser Denken auch nicht neutral, sondern unser Denken wird letztlich geprägt von unserem Herzen her. Und bestimmte Einsichten lassen wir einfach nicht zu, weil unser Herz das verbietet. Und deswegen sagt Paulus in 1. Korinther 2 ja auch, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Das ist ein Herzensproblem. Und wir brauchen den Heiligen Geist, den Gott denen gibt, die an Jesus glauben, damit unser Herz dahin ausgerichtet wird, Gottes Wort zu verstehen. Und der Schmutz unseres Herzens wird transportiert, auch bei Christen, durch unsere Worte. Und deswegen haben unsere Worte eine starke Wirkung zum Guten wie zum Schlechten. Lest mal nicht jetzt Jakobus 3, Vers 1 bis 12 über die zerstörerische Macht von Worten. Was ist das Problem an den Worten? Sie kommen aus dem Herzen. Ein chinesisches Sprichwort sagt, ein böses Wort holen 100 Pferde im Galopp nicht zurück. Ein böses Wort holen 100 Pferde im Galopp nicht zurück. Aber auch Sprüche 25, Vers 11, ein Wort, geredet zu rechter Zeit, ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Also denkt daran, wenn ihr miteinander redet. Ein Wort, geredet zu rechter Zeit, ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Sprüche 25, Vers 11. Aber versteht ihr, die Worte sind nur das Symptom, sind nur, was rauskommt aus der Wurzel. Nur ein Symptom für die Quelle, aus der sie fließen, für die Wurzel, aus der sie erwachsen. Und deswegen sagt Jesus in Matthäus 12, 34, wes das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Und dann beschreibt Vers 18, 19 so den Normalfall, ne? Was da so rauskommt aus deinem und meinem Herzen. Schon aus 1. Mose 8, 21 wissen wir, das Herz des Menschen ist böse von Jugend an. Jeremia 17, Vers 10 und 9 sagt, es ist das Herz ein trotziges und verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Und es fällt auf, dass diese konkreten Benennungen hier, Mord, Ehebruch, Unzucht, das steht im Plural dort im Griechischen, also der Mehrzahl. Morde, Ehebrüche, Unzüchte gewissermaßen, Diebstähle, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Und damit sagt Jesus, das ist nicht mal eine einzelne Tat, sondern diese Quelle sprudelt beständig. Diese Wurzel ist dauerhaft aktiv, wenn nichts geschieht. Morde, Ehebrüche, Diebstähle. Der Mensch ist gefangen im Strudel seiner munter sprudelnden sündigen Herzensregung. Die Seele wird erstickt vom wuchernden Unkraut ihrer dauerhaft giftigen Wurzel. Und seht mal, wie radikal ist das Menschenbild Jesu im Vergleich zu den Pharisäern, im Vergleich zum katholischen Menschenbild, das auch sagt, der Mensch ist zwar angegriffen und beschädigt in seinem Vermögen, aber nicht völlig tot in Sünde, sagt die katholische Lehre auch ganz eindeutig. Der Islam sagt es ganz genauso. Er sagt, der Mensch ist nicht so verdorben, dass er sich nicht durch seine Taten vor Allah letztlich im rechten Licht darstellen könnte. Nur Jesus sagt das so, nur die Bibel sagt das so knallhart. Und das Ergebnis? Keiner kann sich retten. Werden wir morgen noch sehen, wenn wir über das Gleichnis in Matthäus 18 reden. Der Schuldner ist so verschuldet, dass er das nie zurückzahlen kann. Und jetzt vergleicht mal damit, wie harmlos die Analyse der Pharisäer. Das ist, was den Menschen verunreinigt, sagt Jesus. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Jetzt ist uns das klar. Wie irre diese Diskrepanz, dieser Gegensatz zwischen dem wirklichen Zustand unseres Herzens und diesen hilflosen Versuchen menschlicher Rituale daran was zu ändern. Überlegt mal, Hände waschen gegen innere Verdorbenheit. Das ist so wie Gelomethol gegen Lungenentzündung. Oder Halsbonbons gegen Herzinfarkt. Und das Einzige, was Hände waschen bewirkt, ist eine falsche Beruhigung. Ist eine Ablenkung vom Wurzelproblem. Und wer das begriffen hat, wer das nur ansatzweise verstanden hat, was bleibt dem übrig? Um Hilfe zu schreien. Und das tut diese heidnische Frau. Und da schauen wir noch kurz drauf und dann gehen wir in unsere erste Pause. Der Trost menschlicher Hilflosigkeit. Das ist gewissermaßen die Antwort darauf. Neue Situation. Der Druck auf Jesus wird stärker. Er nimmt von Woche zu Woche zu. Aber noch hat der Vater nicht das Signal zum Aufbruch nach Jerusalem gegeben. Und so kann Jesus sich und seinen Leuten eine kurze Ruhepause am Mittelmeer gönnen, nämlich in Tyros. Also Tyros und Sidon, das ist dieser Bereich im heutigen Libanon. Es geht also jetzt hier vom See Genezareth rauf an die Küste, eine Impression von Tyros. Ist auch gut, dass sie jetzt Galiläa verlassen können, denn in Galiläa herrscht Herodes Antipas. Und Herodes Antipas war besonders kritisch gegen Jesus eingestellt und kooperierte schon mit den Pharisäern, obwohl die theologisch nichts gemeinsam hatten, aber sie hatten Jesus zum gemeinsamen Gegner. Und deswegen war es gut, auch diesem Gebiet, in dem Herodes Antipas zuständig war, das ist dieses braun schraffierte Gebiet hier, da erstmal raus. Auch auf der anderen Seite des Sees Genezareth war es besser. Deswegen ist Jesus oft auch dahin gegangen. Aber jetzt erstmal raus aus diesem Gebiet und rüber zur Küste nach Tyros. Und dort trifft er dann auf diese Frau. Er wird von ihr angesprochen. Sie ist voller Verzweiflung. Und Jesus sagt dieser Frau aber dann, dein Glaube ist groß. Warum ist der Glaube dieser Frau so groß? Und das wollen wir uns noch kurz angucken. Und dann haben wir den ersten Teil geschafft. Lesen wir nochmal. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyros und Sidon zurück. Und ihr merkt, wie präzise Matthäus uns mitnimmt durch dieses Geschehen, wie er auch die geografischen Veränderungen beschreibt, wie er uns einfach die Chance gibt, er macht kein lückenloses Protokoll, aber er gibt uns die Chance, uns an die Füße Jesu zu heften. Ganz nah dran am Geschehen sind wir hier. Und sie, eine kananäische Frau, also eine Syrophönizierin, die dort in diesem Bereich lebte, kam aus jener Gegend, rief ihn und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Er beantwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Ist ihm peinlich. Er beantwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie viel von mir und sprach, Herr, hilf mir! Er beantwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach, ja, Herr. Und doch essen die Hunde von dem Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und die Tochter war geheilt von jener Stunde an. Großer Glaube ist kleinlaut. Diese Frau schreit rum, aber sie ist kleinlaut in ihrem Wesen, weil das ihre einzige Hilfe ist. Ihr ist es egal, ob die anderen es peinlich finden oder nicht. Und sie kommt zu Jesus und sie deckt einfach ihre Not auf und sie sagt, erbarme dich. Sie ist nicht cool, sie bietet kein Geschäft an, was sollte sie auch bieten? Sie kommt bettelarm und hilflos zu Jesus. Sie hat einfach nur diese riesige Not, diese furchtbare Sorge um ihre Tochter. Phänomene von Besessenheit begegnen uns häufig im Neuen Testament. Kennzeichen, wissen wir nicht, was in diesem Fall war. Aber als Gott besonders deutlich auftritt auf der Erde, meldet sich auch der Teufel mit seiner Gegenmacht gewissermaßen. Es konnten Tobsuchtsanfälle sein, plötzliche übermäßige Körperkraft, Zwang zum Wahrsagen, verzerrtes Schreien und Zähneknirschen, quälende innere Unruhe. Wir wissen nicht, was es in dem Fall war. Und wir können uns vorstellen, wie diese syrophönizische Mutter schon vor ihren heidnischen Götzen um Hilfe geschrien hatte. Wahrscheinlich gehörte sie von Haus aus zu den Anbetern der Göttin Astarte, das war eine kananäische Fruchtbarkeitsgöttin. Und sie wird der ihre Opfer gebracht haben und gemerkt haben, da rührt sich nichts, sie hilft nicht, meine Götter rühren sich nicht. Wie viel Enttäuschung wird diese Frau hinter sich gehabt haben? Wie viele unerhörte Gebete, wie viele vergebliche Versuche? Und dann hört sie irgendwie von Jesus. Wir wissen aus Markus 3, dass es in Syrophönizien auch Juden gab, die Jesus wahrscheinlich mal in Jerusalem begegnet waren. Sie hat davon gehört. Er ist der Sohn Davids. Er soll Gott auf der Erde repräsentieren. Und jetzt nimmt diese Frau alles Vertrauen, was ihr geblieben ist. Sie kratzt die letzten Reste an Hoffnung zusammen, die noch nicht zertreten wurden. Und sie wirft das alles auf Jesus. Und sie sagt einfach, erbarme dich meiner. Das ist kleinlaut. Und das griechische Wort, was sie hier benutzt, Kyrie eleison, das singen wir immer sonntags in unserer Liturgie. Wenn wir zu Gott kommen und sagen, Kyrie eleison, erbarm dich über unsere Situation. Hast du schon mal so zu Jesus geschrien? Jesus hat gesagt in der Bergpredigt, Glück Selig sind die geistlich Armen. Das heißt, diejenigen, die ihre ganze Hilflosigkeit vor Gott aufdecken. Das ist nicht einfach, so kleinlaut zu werden, weil unser Stolz so dagegen hält. Egal, aus welchem kulturellen Hintergrund wir kommen. Das ist für den Mitteleuropäer genauso schwierig wie für jeden Medizinmann im Dschungel Südindiens. Der hatte die Missionare hartnäckig bekämpft. Und dann wurde sein eigenes Kind schwer krank. Und als er mit seiner eigenen Kunst nicht mehr weiterkommt und als er als Medizinmann merkt, ich kriege mein Kind nicht mehr gesund, da schleicht er zu den Missionaren. Was für eine Demütigung. Und so kommt diese Frau. Die Missionare wiesen auf Jesus hin und er bettelte kleinlaut Jesus um Hilfe für sein Kind. Und er wurde Christ. Das Zweite, was wir hier sehen, der große Glaube ist personenorientiert. Die Frau wendet sich nur an Jesus. Sie sagt dreimal Herr in Vers 25, Vers 22 und Vers 27. Sie wird das noch nicht vollständig theologisch definieren können, aber sie sagt, du Sohn Davids, das ist ein theologischer Titel, du bist von Gott, das heißt, du bist der Retter, du bist der Mächtige. Und sie wendet sich personenorientiert an Jesus. Bist du schon mal so zu Jesus gekommen? Es geht nicht darum, dass du ein allgemeines System abnickst und sagst, ja, okay, das halte ich auch für richtig. Das gehört, natürlich musst du das Wahrheitssystem, das Jesus uns lehrt, glauben und akzeptieren. Aber dadurch bist du noch kein Christ. Bist du schon mal so zu Jesus gekommen, hast gesagt, ich brauche dich, ich brauche dein Erbarmen, ich brauche deine Vergebung. Personenorientiert. Und dann das Dritte, was wir hier sehen, dieser große Glaube ist ausdauernd. Überlegt mal, diese Frau nimmt 4 Anläufe. 4 Anläufe. Das erste Mal dieser Entschluss überhaupt, auf Jesus zu hoffen und ihren alten Glauben beiseite zu setzen. Das ist erst dann der erste Schrei in Vers 22. Der erste Schrei, erbarme dich über mich. Und sie rief, und da steht im Griechischen ein Wort, das bedeutet, sie kreischte, sie schrie und Jesus schweigt. Und sie schreit weiter, sodass es den Jüngern schon auf die Nerven geht und peinlich wird. Das ist Vers 23. Sie schreit uns nach. Und dann der dritte Anlauf, Vers 25. Jesus macht dann diesen Einwand, nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Da kam sie viel von nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er beantwortet es nicht recht, dass man das Kind, das Brot der Kinder nimmt, es den Hunden vorwirft. Und sie sagt, ja, Herr, das ist das vierte. Und doch essen die Hunde von den Brosamen. Ausdauernd, sie bleibt dran. Sie fängt nicht an, nach anderen Wegen wieder zu suchen. Sie weiß, Jesus ist der einzige Retter, die einzige Hilfe. Und jetzt müssen wir kurz erklären, warum Jesus sich so verhält. Er kann das ja nicht aus Lieblosigkeit gemacht haben, weil er die Liebe in Person ist. Er kann das ja auch nicht aus Abneigung gegen die Heiden gemacht haben, weil er immer ausdrücklich sagt, dass er auch die Heiden retten will. 2 Gründe hat Jesus hier. Einmal war der Auftrag des Vaters klar, zuerst zu dem Volk Israel zu gehen. Deswegen werden ja auch die Jünger in Matthäus 10 erstmal nur zum Volk Israel geschickt. Die sind der erste Ansprechpartner. Und das ist der ursprüngliche Weg. Israel soll bekehrt werden und dann die Heidenmission im großen Stil starten. Und deswegen auch der Vergleich von Kindern und Hunden. Die Kinder stehen für die Juden und die Hunde für die Heiden. Und das hat die Frau offensichtlich sofort kapiert. Mit den Hunden sind alle Nicht-Juden gemeint. Das war damals eine stehende Redewendung. Und ehrlich gesagt, das klingt in den Ohren der Frau auch nicht ganz so schlimm wie in unseren Ohren. Denn das Wort, was da im Griechischen für Hund steht, ist nicht das Wort für den kläffenden Straßenköter, sondern für das Hündchen, für den Haushund. Ist also nicht so krass. Für den kultivierten Hund, der mit den Kindern spielte und beim Essen schon mal was bekam und unterm Tisch saß. Und trotzdem muss sie das akzeptieren. Und dann, das ist also der eine Grund, zuerst gesandt zum Volk Israel. Und dann gibt es aber noch einen zweiten Grund, warum Jesus dieser Mutter nicht sofort antwortet. Das Neue Testament sagt ja zum Beispiel Johannes 2, Jesus wusste immer genau, was mit den Menschen los war, die ihm begegneten. Das ist der große Vorteil, den Jesus in seinen missionarischen Gesprächen uns gegenüber hat. Er kann hinter die Stirn gucken, wir können es nicht. Jesus konnte in ihr Herz schauen. Und Jesus wusste, dass diese Frau nicht aufgeben würde. Und so nutzt Jesus diese Situation gewissermaßen, um den Glauben der Frau auf die Probe zu stellen, damit er daran wachsen kann. John MacArthur schreibt zu dieser Stelle, Jesus hat den Glauben dieser Frau geprüft, um ihn zum Aufblühen zu bringen. Er hat die Hindernisse aufgebaut, nicht um die Frau wegzustoßen, sondern um sie umso enger zu sich zu ziehen. Und genau das geschieht. Die Frau bleibt dran und in diesem Ring mit Jesus wird ihr Glaube immer fester, sodass Jesus am Ende über diesen Glauben sagen kann, in Vers 28, O Frau, dein Glaube ist groß. Und dieser große Glaube hat ein letztes Kennzeichen. Er ist kleinlaut, personenorientiert, ausdauernd und schließlich bedingungslos. Die zwei wichtigsten Wörter sagt die Frau zum Schluss, ja, Herr. Ja, Herr. Jesus bringt den Vergleich mit den Hunden und den Kindern und sie sagt, ja, Herr. Sie sagt nicht so eine Ungerechtigkeit, so eine Diskriminierung, diese dogmatischen Vorurteile, sondern sie sagt, ja, Herr. Weil sie weiß, ich habe keinen Rechtsanspruch auf Gnade. Jeder, der sich einbildet, er habe einen Anspruch auf Gottes Gnade, hat nicht kapiert, was Gnade bedeutet. Einen Anspruch haben wir nur auf Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit bedeutet für den Sünder Verdammnis. So. Und irgendwie ahnt die Frau das. Es ist kein einklagbares Recht. Und es ist, als würde sie sagen, und doch, Herr, und wenn es so ist, und wenn ich nur ein Hund bin, ich habe kein Anrecht darauf, ich bin doch schon zufrieden mit den Brocken, die vom Tisch runterfallen. Aber nur erbarme du dich über mich. Sie weiß, sie kann keine Bedingungen stellen. Sie kann nur bitten und betteln und Jesus sagen, dass sie seine Bedingungen akzeptiert. Und das tut sie. Und so können wir alle nur zu Jesus kommen. Wir haben kein Recht vor ihm, sondern wir stehen da mit leeren Händen, mit einem verdorbenen Herzen. Aber wir dürfen schreien. Und wir dürfen den Trost menschlicher Hilflosigkeit erfahren. Den Trost, den nur menschliche Hilflosigkeit erfährt. Denn solange wir uns einbilden, wir könnten uns selber noch helfen, werden wir Jesus nicht um diesen Trost bitten und betteln, den allein er uns schenken kann.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.